In der jüngsten Wissenschaftsecke hatte ich angekündigt, für diese Folge Stellung zu nehmen und ein paar Meldungen zu bringen zu den Maßnahmen. Aus aktuellem Anlass möchte ich aber noch einmal kurz zurückkommen auf den Bericht des Expertenrats Klimawandel, weil der nach meinem Eindruck in der allgemeinen Öffentlichkeit etwas zu kurz gekommen ist. Erst einmal zu diesem Expertenrat selbst, weil seine Bedeutung auch ziemlich im Hintergrund geraten scheint. Er wurde im September 2020 eingesetzt, und zwar durch das Klimagesetz selbst, in dessen Paragraphen 11 und 12 er die folgenden Aufgaben hat. Erstens prüft er jährlich die im März vom Umweltbundesamt erstellten Emissionsdaten für das Vorjahr sowie die Projektionsdaten bis einschließlich 2030. Dabei stellt er fest, ob die Summe der Jahresemissionsgesamtmenge in den Jahren 2021 bis einschließlich 2030 unter- oder überschritten wird. Das sind die jährlichen Prüfberichte. Zweitens erstellt der Rat alle zwei Jahre ein Gutachten zu bisherigen Entwicklungen der Treibhausgasemissionen, Trends bezüglich der Jahresemissionsgesamtmengen und Jahresemissionsmengen und zur Wirksamkeit von Maßnahmen mit Blick auf die Erreichung der Klimaschutzziele. Das ist das Zweijahresgutachten. Und außerdem ist die Beteiligung des Rates bei verschiedenen klimapolitischen Maßnahmen wie bei der Änderung von Emissionsmengen, der Fortschreibung des Klimaschutzplans und dem Beschluss von Klimaschutzprogrammen gesetzlich vorgeschrieben. Und schließlich kann er mit der Erstellung von Sondergutachten beauftragt werden. Am 18. Mai des Jahres hat der Expertenrat nun seinen diesjährigen Prüfbericht veröffentlicht. Und darin kommt er zu folgenden Ergebnissen seiner Prüfung. Erstens, die Berechnung der Emissionsdaten für das Jahr 2025 kommt zum Ergebnis, dass die Emissionen gegenüber 2024 um 0,1% zurückgegangen, also praktisch gleich geblieben sind. Zweitens, den Projektionsdaten 2026 zufolge würde das nach Klimaschutzgesetz zulässige Emissionsbudget für die Jahre 2021 bis 2030 mit einem Puffer von 4,5 Megatonnen CO2-Äquivalenten sehr knapp eingehalten werden. Und drittens, das jahresscharfe 65% Minderungsziel für 2030, das 88% Ziel für 2040, die Zielvorgabe aus der Europäischen Lastenteilungsverordnung, die Ziele für den Sektor Landnutzung sowie das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 und der negativen Treibhausgasemissionen würden laut den Daten im Zeitverlauf zunehmend deutlich verfehlt werden. Und woraus ergibt sich nun dieser vermeintliche Widerspruch bezogen auf das Jahr 2030? Nun, der Expertenrat sieht die Ermittlung der zu erwartenden Emissionsmengen bis 2030 aus der Projektion für 2026 als zu optimistisch an. Er geht davon aus, dass ein mit heutigem Wissen gerechneter mittlerer Emissionspfad um etwa 60 bis 100 Megatonnen CO2-Äquivalenten über dem zulässigen Emissionsbudget bis 2030 läge. Die aus den Projektionsdaten 2026 ermittelte Zielerreichung bis 2030 kann der Expertenrat deshalb nicht bestätigen, sondern geht im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus. Die bereits in den Projektionsdaten ausgewiesenen Verfehlungen der weiteren Ziele für 2040 und 2045, einschließlich des Ziels der Lastenverteilung innerhalb der EU, dürften nach seiner Auffassung entsprechend noch größer ausfallen. Und wo liegt nun der Hase ganz besonders im Pfeffer? Das hat die Vorsitzende des Rates, Barbara Schlomann, so zusammengefasst. Ich zitiere sie. Insbesondere in den Sektoren Energiewirtschaft und Gebäude müssten die Annahmen, die den Berechnungen zugrunde liegen, aktualisiert werden. Für beide Sektoren gehen wir, also der Expertenrat, davon aus, dass die tatsächlichen Emissionen höher ausfallen dürften als ausgewiesen. Zitat Ende. Ganz abgesehen davon weist der Rat auch darauf hin, dass Veränderungen an anderer Stelle bei der Ermittlung der Bundesregierung noch gar nicht berücksichtigt sind, wie zum Beispiel das Gebäudemodernisierungsgesetz. Außerdem hat der Rat das Klimaschutzprogramm der Regierung überprüft und kommt auch hier zu einem negativen Ergebnis. Nach seiner Einschätzung dürfte die tatsächliche Minderungswirkung des Programms deutlich geringer ausfallen als von der Bundesregierung angenommen. Der Expertenrat gehe daher davon aus, dass selbst bei vollständiger Umsetzung des Programms keines der gesetzlichen Ziele bis 2040 erreicht werde. Welche Vorschläge für Maßnahmen sind nun in den zurückliegenden Monaten aus der Wissenschaft neu gemeldet worden? Da ist zuerst eine Meldung des KIT vom 23. März zu nennen, des Karlsruher Instituts für Technologie. Die dortigen Forschenden haben untersucht, welche Mengen biogener Rohstoffe, also pflanzlicher Reststoffe, Holzreste oder Bioabfälle, auf der einen Seite in Europa vorhanden sind und wie sie sich technisch zu erneuerbaren Kraftstoffen umwandeln lassen und welcher Kraftstoffbedarf auf der anderen Seite der Straßenverkehr künftig haben wird. Diese Studie ist im Auftrag der BMW AG durchgeführt worden. Und sie basiert auf Rahmenbedingungen für eine ambitionierte Erfüllung des Pariser Klimaschutzabkommens. Sie bezieht sich auf ein günstiges Szenario, dessen Voraussetzungen von Politik und Gesellschaft zum Teil noch geschaffen werden müssen. Die Studie zeigt, dass besonders große Mengen an Rest- und Abfallstoffen genutzt werden könnten, zum Beispiel Stroh aus der Landwirtschaft, Holzreste aus der Forstwirtschaft oder biogene Abfälle. Hinzu kommen Zwischenfrüchte, also Pflanzen, die zwischen zwei Ernten angebaut werden, sowie Energiepflanzen, die auf wenig ertragreichen Böden wachsen und nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren. Das in einem solchen Zusammenhang immer einmal wieder diskutierte Altspeiseöl macht dabei nur etwa 1% aus. Professor Thomas Koch vom Institut für Kolbenmaschinen des KIT, der die Studie geleitet hat, sagte dazu, ich zitiere ihn, die wirklich großen Potenziale liegen beispielsweise in Pflanzenresten und Holzfasern. Diese Stoffe fallen ohnehin an und können ausreichend klimafreundliche Kraftstoffe liefern. Das kann aber nur gelingen, wenn der Herstellung von fortschrittlichen Refuels Biokraftstoffen von Politik und Gesellschaft die notwendige Priorität eingeräumt wird. Zitat Ende. Die Forschenden untersuchten mehrere technische Wege, um aus Biomasse nutzbare Kraftstoffe herzustellen. Dabei geht es gar nicht darum, die Verbrennertechnologie als Alternative zur Elektromobilität zu fördern. Aber selbst wenn man sehr ambitioniert die Elektromobilität fördere, bliebe ja immer noch ein Bedarf für die Fahrzeuge, die noch länger im Einsatz bleiben. Und für diese bieten erneuerbare Kraftstoffe laut Professor Olaf Töter vom Institut für Kolbenmaschinen eine direkte Möglichkeit, CO2-Emissionen zu vermeiden. Kleine Anmerkung zur Vermeidung von CO2-Emissionen meinerseits. Natürlich wird auch beim Betrieb von Verbrennermotoren mit solchen Kraftstoffen CO2 emittiert. Nur handelt es sich nicht mehr um geogenes Kohlendioxid. Wie man CO2 binden kann, ist eine Frage, die die Klimaschutzdiskussion schon von Anfang an begleitet. Das Helmholtz-Zentrum Hereon hat nun in einer Ende März vorgestellten Studie eine Methode vorgestellt, die einen natürlichen Prozess nachahmen soll, der seit Milliarden von Jahren die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre kontrolliert. Die chemische Bindung durch sogenannte Carbonate. Carbonate, die man für gewöhnlich etwa als Backpulver kennt, gelangen durch die Verwitterung von kalkhaltigem Gestein in die Natur. Der Regen spült sie in die Flüsse und ins Meer, wo sie dann mit dem CO2 reagieren. Das Klimagas bleibt so für lange Zeit chemisch gebunden und der Atmosphäre entzogen. Forschenden des Hereons ist es jetzt gelungen, nach diesem Prinzip einen Prozess von industriellem Maßstab marktreif zu machen, der künftig pro Jahr viele Millionen Tonnen Kohlendioxid binden und unschädlich machen könnte. Die Idee besteht darin, nicht Carbonat aus Gesteinen für die Reaktion mit der Kohlensäure zu nutzen, sondern alkalische Industrieabwässer. Helmut Thomas, der Leiter des Hereon-Instituts für Kohlenstoffkreisläufe, sagt dazu, ich zitiere, diese alkalischen Abwässer fallen in großen Mengen an, in der Zement- oder in der Stahlproduktion zum Beispiel. Zitat Ende. Bislang werden sie mit Schwefelsäure oder Salzsäure vermischt, um die Lauge zu zerstören. Erst dann dürfen die Abwässer in die Flüsse eingeleitet werden. Mit anderen Worten, das Potenzial der Abwässer, CO2 binden zu können, bleibt bislang ungenutzt. Doch wie wäre es, wenn man die alkalischen Abwässer künftig mit CO2 bzw. mit Kohlensäure neutralisierte, statt mit Schwefelsäure? Auf diese Weise ließen sich große Mengen des Klimagases in industriellem Maßstab im Hydrogencarbonat binden. Offen war dabei die Frage, wie viel Kohlendioxid sich mit diesem Prozess tatsächlich binden ließe. Und um das zu beantworten, nutzte Helmut Thomas seine Chemieexpertise. Für bestimmte Industrieanlagen rechnete er exakt den Kohlendioxidumsatz aus. Und die klare Antwort, es lohnt sich, auf diese Weise CO2 zu neutralisieren, vor allem auch, weil der Energieverbrauch der Anlagen gering ist. Umweltschutzvorgaben, insbesondere hinsichtlich des pH-Wertes, werden durch die automatische Anpassung der eingeleiteten Abwässer an die ursprünglichen Gegebenheiten des Flusses direkt berücksichtigt. Schon länger diskutiert die Fachwelt, wie sich Kohlendioxid mit Carbonaten chemisch binden lässt. Es gibt die Idee, Gesteinsmehl aus den Bergen mit Zügen und Lkw ans Meer zu transportieren, auf Schiffe zu verladen und auf See ins Wasser zu streuen. Doch der logistische Aufwand wäre immens. Und zudem weiß niemand, wie gut und wie schnell die Carbonate aus dem Gesteinsmehl mit dem CO2 im Wasser reagieren. Und ob sie nicht im Meer versinken, ehe die Reaktion stattgefunden hat. Nicht so bei einer Industrieanlage. Da findet die gesamte Reaktion auf dem Industriegelände statt und die Massenbilanz lässt sich exakt berechnen. Und die Gesamtrechnung, die durchgeführt worden ist, für alle alkalischen Industrieabwässer zusammen, führt zum Ergebnis, dass mit diesem Verfahren künftig weltweit pro Jahr 30 Millionen Tonnen CO2 gebunden werden könnten. Grüner Wasserstoff gilt heute als einer der Schlüssel für die klimafreundliche Transformation von Industrie- und Energiesystem. Bislang ist seine Herstellung allerdings teuer, komplex und an Netzinfrastrukturen gebunden, die man teilweise noch gar nicht hat. Ein Gründungsprojekt des bereits erwähnten Karlsruher Instituts für Technologie setzt an diesem Problem an. Entwickelt wurde ein Photoreaktorpanel, das Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht und Wasser erzeugt, ohne Elektrolyseure und ohne elektrische Energie. Der Mitbegründer des Projekts, Paul Kant, vom Institut für Mikroverfahrenstechnik, sagt es so, ich zitiere ihn, wir überspringen den Umweg über stromgebundene Elektrolyse und produzieren chemische Energie aus Sonne und Wasser. Zitat Ende. Mit den modularen Paneelen lassen sich die solare Wasserstofferzeugung deutlich vereinfachen und wirtschaftlich skalieren. Der Ansatz von Photreon, so heißt das Projekt, beruht auf dem Prinzip der Photokatalyse, einer Technologie, bei der Licht nicht wie in der Photovoltaik zur Stromerzeugung genutzt wird, sondern direkt eine chemische Reaktion auslöst. Speziell entwickelte lichtaktive Materialien nehmen die Energie der Sonnenstrahlung auf und versetzen Elektronen in einen angeregten Zustand. Diese Ladungsträger treiben die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff an. Maren Kortz vom Institut für Mikroverfahrenstechnik sagt dazu, ich zitiere sie, Photovoltaik und Elektrolyseur werden in einem Prozessschritt durch das Photoreaktorpanel ersetzt. Zitat Ende. Das senke die Systemkosten und die Komplexität bei der Produktion von grünem Wasserstoff erheblich. Diesem Ansatz setzt Photreon nun in einem vom KIT zum Patent angemeldeten Photoreaktorpanel technisch um. Das Panel ermöglicht durch sein spezielles Design die gezielte Führung des Sonnenlichts zum aktiven Material im Inneren, das dort optimal ausgeleuchtet wird und dabei die Wasserspaltung vollzieht. Das Design ist zudem konsequent auf Serienfertigung durch gängige Massenproduktionsverfahren ausgelegt und aus kostengünstigeren Materialien herstellbar. Durch den modularen Ansatz lässt es sich sowohl auf kleiner Skala anwenden als auch zu größeren Flächen verschalten. Eingesetzt werden können die Paneele dort, wo Wasserstoff bislang zu teuer oder logistisch schwierig bereitzustellen ist. Bei mittelständischen Unternehmen, die ihren Bedarf künftig direkt am Standort decken könnten, etwa in der Spezialchemie, Lebensmittelindustrie oder Metallverarbeitung. Ebenso wie in großflächigen Solarprojekten in Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung. Ich zitiere noch einmal Maren Kortz: Gerade dort, wo weder Stromnetze noch eine Anbindung an ein Wasserstoffnetz vorhanden sind, eröffnet unsere Technologie neue Spielräume für die lokale Erzeugung. Zitat Ende. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der dezentralen Versorgung einzelner Produktionsstandorte bis zur industriellen Erzeugung in sonnenreichen Regionen für den internationalen Markt.